Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org. Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
I don't wanna stay at home today. I go to Solidaritätscafé.
Besucht auch unsere Homepage soli.café.
Wir haben heute einen kurzen Vortrag Sozialhilfe neu in Salzburg. Wir wollen schon Werbung machen, wir haben aber Flyer mit vom Forum Wohnungslosenhilfe, im OBDS, im österreichischen Berufsverband der Sozialen Arbeit und im Solidarischen Salzburg. Wird es auch noch ein Arbeitstreffen Sozialhilfe wird Sozialunterstützung geben. Da ist dann der Dr. Walter Josef Pfeil als Redner eingeladen. Das heißt, inhaltlich wird es da mehr in die Tiefe gehen. Man könnte jetzt fragen, wieso wir im Soli-Café dann trotzdem einen Vortrag machen. Es ist einfach wichtig, glaube ich, dass relativ viele Bevölkerung oder relativ viele Anteile der Bevölkerung schon im Vorhinein über das neue Sozialhilfegesetz informiert werden, weil es meines Erachtens eines der zwei gefährlichsten Gesetze ist, die uns in nächster Zeit noch ins Haus stehen vom Türkisblau. Einerseits Sozialhilfe neu in Salzburg und andererseits noch die AMS-Algorithmen, zu denen wir auch was organisieren wollen. Das sind zwei Gesetze, die momentan aber es sind zwei Dinge, die in den Medien jetzt noch nicht so breit getreten werden und die aber dann trotzdem keine Überraschung sein sollten, wenn sie plötzlich da sind.
Ja, und ganz kurz möchte ich einhaken, wichtig ist es uns auch deshalb, es jetzt zu machen, weil derzeit gerade die Überarbeitung vom Entwurf läuft. Das heißt, bis zum 30. Oktober war die Möglichkeit, das Gesetz zu begutachten und Stellungnahme einzureichen. Das haben wir auch gemacht. Eine Stellungnahme liegt da und ist auch dort auf unserer Homepage. Und derzeit wird überarbeitet. Und Anfang Mitte Oktober, das Datum weiß ich jetzt nicht genau, was das wäre, ich glaube 10.
November meinst du?
Nein, Dezember.
Dezember, du hast
Oktober
gesagt.
Dezember, ja.
Also etwa 10. Dezember findet die Landtagssitzung statt, wo dann die überarbeitete Fassung des Gesetzes beschlossen werden soll. Und je mehr Öffentlichkeit man jetzt im Vorfeld erzeugt und bewegen kann, umso eher besteht die Chance, dass doch noch was geändert werden kann. Und zu einem Punkt, zu denen wir dann im Detail noch kommen. Wir, das ist der Peter Unhofer, mein Name ist Heinz Schäuble und ja, sind aus dem Umfeld Soziale Arbeit, Armutsnetzwerk und Zentrum Salzburger.
Und unsere zwei großen Bitten zu Eingang wären auch, vielleicht das dann weitertragen, was wir euch erzählen. Und was uns auch noch wichtig ist, man möchte das schon noch weiterführen als Kampagne. Bitte merkt euch die Teile, wo ihr euch denkt, ich muss jetzt wirklich schreiben, es ist sowas von arg, die emotional ansprechendsten Sachen, dass man die dann bei einer Kampagne wirklich einbauen kann.
Ja, bevor wir ins Detail gehen, wir haben angekündigt, dass wir auch positive Geschichten berichten. Positive Geschichten gibt es leider ganz, ganz wenige. Eine positive Geschichte ist, wenn das Gesetz jetzt in Salzburg beschlossen wird, tritt nicht der Worst Case ein, nämlich dass eine Bundesregierung dann overruled und sagt, wir machen jetzt für Salzburg, was Sache ist. Das heißt, jetzt das zu machen heißt, das Land macht das. Kann man sagen, ist positiv, leider machen sie es nicht gut, aber das ist die andere Geschichte. Der zweite positive Effekt ist, das erste Mal in einem Sozialhilfegesetz steht drinnen, dass es soziale Arbeit gibt. Wrack! Leider gibt es da ein großes Aber, aber zu dem kommen wir nachher. Das sind zwei positive Geschichten, der Rest ist nur zum Teil, wie der Peter sagt, zum Sprengen. Okay.
Willst du mit der Geschichte anfangen?
Also nur, die meisten werden es wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren die alten Gesetze in Kraft und in Österreich galt die Armenpflege. Das heißt, auf einem denkbar niederen Niveau waren die Gemeinden verpflichtet, Armutshaushalte irgendwie über die Runden zu bringen. Es gab Armenhäuser in vielen Gemeinden und es gab zum Beispiel in Salzburg ein wunderbares Obdachlosenasyl mit so einem Schmankerl wie ein Schlafsaal für 28 Personen, Stockbetten, mit keinem Fenster in den offenen Raum, sondern Fenster in die Küche und über die Küche in den freien Raum. Das müssen Sie sich vorstellen, so eine Mischung. Da wird gekocht, da wird geschlafen und wenn du da reingegangen bist, ich habe das in den 70er Jahren dann erlebt noch, da gab es das Ding noch, es war grotesk. Also Armenpflege. Man schaut halt, dass nicht wirklich alle weiter hungern und irgendwie wird es schon. In den 70er Jahren haben sich dann die Länder aufgerappelt, der Bund hat nichts gemacht, er hätte eigentlich die Grundkompetenz, die Armenpflege zu gestalten, die Standards zu definieren, da hat er nicht. Und die Länder haben dann in den 70er Jahren die Sozialhilfe beschlossen. Mit, ja, im Vergleich zum Armenwesen fortschrittliche Geschichten, wie Sicherstellung von Rechtssätzen, wie Sicherstellung, was wird angerechnet, Sicherstellung von Wohnbeihilfen, Lebensunterhaltsgeschichten etc. Aber mit vielen, vielen Schwachpunkten. Also wir haben die ganzen 70er, 80er Jahre, 90er Jahre massiv beeinsprucht, massiv gekämpft dafür, dass Rechtssätze als Rechtssätze gewertet werden, massiv geschaut, dass es auch Wohnsicherheit gibt, dass es soziale Sicherheit gibt. Langsam hat sich das Ding weiterentwickelt und wurde dann 2010, also ein Kritikpunkt war, österreichweit war es völlig unterschiedlich. Also es gab wirklich so das Gesetz, Gnade des Geburtsortes, je nachdem, wo man geboren ist, je nachdem, wo man gelebt hat, ging es einem besser in Notlagen oder schlechter. Und Salzburg war da so bis in der Mitte drinnen, nicht wirklich ein hervorragendes Sozialhilfegesetz und nicht wirklich die schlechteste. Die miserabelsten Geschichten waren Kärnten, Burgenland, die besten waren Tirol und Vorarlberg und Salzburg irgendwo so in der Mitte, Wien in der Mitte. Und 2010 kam dann der Versuch, eine österreichweite Grundlage herzustellen, der bedarfsorientierten Mindestsicherung, ist es gelungen, halbwegs einen Standard für ganz Österreich zu definieren und, das ist die wichtige Geschichte, Mindeststandards zu definieren. Das heißt, für ganz Österreich galt, niemand sollte schlechter gestellt sein als, und da wurde ein Level eingezogen. Ja, das galt natürlich auch für einen großen Teil von EU- und EWR-Bürgerinnen, das galt für anerkannte Flüchtlinge, das galt in fast ganz Österreich auch für subsidiär Schutzberechtigte. Das letzte hat nur in Salzburg nie gegolten, obwohl es verfassungswidrig ist, aber irgendwie ist es die ganze Zeit durchgegangen. Ja, und jetzt kommt Türkis Blau 2018 mit den Ankündigungen, das muss geändert werden. Es gibt Einwanderung in das Sozialsystem, die muss verhindert werden. Und Sozialhilfe darf, oder bedarfsorientierte Mindestsicherung, darf keine Hängematte werden für Leute, die zu faul sind, zu arbeiten. Das war die Begründung dafür, dass sie das Gesetz gekippt haben 2019, also im Juni, glaube ich, ist es in Kraft getreten. Grundsatzgesetz Sozialhilfe mit der Verpflichtung der Länder, und Umsetzungsregelungen zu treffen und Durchführungsgesetze zu beschließen. Inhaltlich ist die Grundlage des Sozialhilfegesetzes neu eine Rückkehr in Richtung Armenwesen. Es gibt keine Mindestsätze mehr, sondern Maximalforderungen. Es gibt eine absolut zweckfremde Priorisierung, nämlich das Gesetz so zu gestalten, dass es die Förderung von Erwerbswilligkeit ist. Die Erzwingung unterwirft sich den Bedingungen des Arbeitsmarktes. Wenn nicht, dann gibt es Streichungen. Nicht bedenkend dabei, dass etwa 60% der Bezieherinnen gar nicht im erwerbsfähigen Alter oder sind, beziehungsweise andere Gründe vorliegen, die die Erwerbswilligkeit einschränken. Und ein großer Teil der arbeitsfähigen Personen im arbeitsfähigen Alter bereits erwerbstätig sind, nur so wenig verdienen, dass sie trotzdem was brauchen, das ist ein Aufstocker. Das heißt, mit dem blöden Schmäh, wir brauchen Förderung des Arbeitsmarktes, haben sie darüber hinweggeschaut, dass das für 60% gar nicht zutrifft. Also mehr als 60% die Aufstocker mitgerechnet. Deklariertes Ziel, Abwehr von Zuwanderung, das ist ein migrationsfeindliches Gesetz, das vor einer schlechter Stellung von Menschen mit Migrationsgeschichte strotzt. Insbesondere wird es daran gemessen, kann er es Deutsch oder nicht, oder was ist der Status, wie lange leben sie schon da. Und, habe ich zuerst schon gesagt, anstelle von Mindeststandards, um sicherzustellen, dass das Leid überleben können, gibt es Maximalsätze, um sicherzustellen, dass der nicht besser geht, wenn es einem schon schlecht geht. Der nächste.
Das ist vielleicht noch zum Dazuerwähnen. Es waren jetzt Stellungnahmen gefragt für dieses Gesetz und die Begutachtungsfrist, die Zeit, wo man Stellungnahmen einbringen konnte, das waren sensationelle 14 Tage. 2 Wochen lang hatten Sozialeinrichtungen bzw. alle interessierten Personen Zeit, Stellungnahmen zu verfassen, die dann vielleicht oder vielleicht auch nicht in diesem Gesetz mit einberechnet werden. Was auch nicht abgewartet wurde, ist, dass vom Verfassungsgerichtshof noch einige Entscheidungen ausständig sind. Und wenn der Heinz gesagt hat, es gibt wenig gute Nachrichten, muss man dafür noch anführen, einiges dürfte vielleicht nicht so kommen, weil es verfassungswidrig ist. Also, ob man das als gute Nachricht wertet.
Ja, wenn man sich die Stellungnahmen durchliest, das sind etwa 20 Stellungnahmen zum Salzburger Gesetz. Die Stellungnahmen zum österreichischen Gesetz wurden simpel ignoriert von Schwarz-Blau. Also da gab es noch nicht einmal eine Reaktion drauf oder irgendeine wesentliche Veränderung. Bei der Salzburger Geschichte sind wir jetzt in dieser Phase, dass überarbeitet werden muss und von daher gibt es meines Erachtens auch noch die Chance, ein paar Sachen zu ändern. Weil dubioserweise Salzburg darauf verzichtet hat, Spielräume, die das Grundsatzgesetz bietet, auszunutzen und an manchen Stellen weichere Formulierungen zu nehmen oder Normen zu setzen, die sozialverträglicher sind. Da glaube ich, dass noch was geht. Im Grunde genommen ist der Salzburger Landesregierung ja, ziemlich die Hände gebunden.
Wir haben es schon angesprochen, die Voraussetzung ist die Erwerbswilligkeit, die Erwerbsfähigkeit, also aus meiner Perspektive ein deutlich neoliberaler Ansatz. Das würde ich als das Teil Türkise werten. Dann die andere Hälfte des Türkisen und vor allem die blaue Seite ist natürlich noch massive Diskriminierung. Gradmesser für die Erwerbsfähigkeit ist nämlich unter anderem die Kenntnisse von Deutsch oder Englisch. Auf das werden wir noch genauer eingehen. Die Anspruchsberechtigung ist sehr eng definiert. Wieso in einem Gesetz, das eigentlich zur Armutsbekämpfung oder Vermeidung dienen sollte, glaube ich, gleich im ersten Paragraphen Berücksichtigung fremdenpolizeilicher Ziele vermerkt ist, ja, zeigt deutlich, welche Überlegungen dahinter gestanden sind.
Wirkt komisch. Sie auf der Zunge zergehen zu lassen, Sachbearbeiter am Sozialamt wären dann Gehilfen der Fremdenpolizei. Vollzugsorgane, fremdenpolizeiliche, was eine völlige Schweinerei ist, aber.
Lässt sich ohne Türkisblau wahrscheinlich nicht erklären, diese Überlegung. Eigentlich wäre es ein bisschen abwegig. Ziel ist die Wiedereingliederung ins Erwerbsleben auf Biegen und Brechen und die Förderung der Funktionsfähigkeit, ich glaube sogar der Originalwortlaut ist der optimalen Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes, ist Ziel von einem Gesetz, das eigentlich Armut bekämpfen sollte, aber das auch nicht mehr wirklich vorgibt.
Ja, was ich jetzt erstmal vergessen habe bei den positiven Anmerkungen, positiv ist auch die Ehrlichkeit. Dieses Gesetz in Salzburg heißt nicht mehr Sozialhilfe oder Mindestsicherung, es heißt Sozialunterstützung, wo ein Wort bereits drinnen steckt, es geht eigentlich um Stigmatisierung und Salzburg muss diese Stigmatisierung vollziehen. Also so rein vom Sprachgefühl her, denke ich mal, es ist sowas mit sozialer Unterstützung auf den Markt zu gehen, heißt, man verabschiedet sich von Armutsbewältigung und Armutsbekämpfung. Man schaut bestenfalls hin, wenn es wegen ganz, ganz dreckig geht, dann gibt es ein bisschen eine Linderung der Armut und der Notlage, aber mehr ist nicht mehr. Aber wir sind wieder mal so weit wie bereits im Bereich der Armutspflege, nämlich in der sozialen Unterstützung, auch in der Salzburger Version, darf oder muss wieder diskriminiert werden.
Gelten tut das Gesetz nämlich für Österreicherinnen und gleichgestellte EU-EWR-Bürgerinnen sowie Asylberechtigte und der Ausschluss von EU-EWR-Bürgerinnen, die kürzer als 5 Jahre regulär in Salzburg leben, was doch einige sein dürften, sowie wiederum ausgenommen die subsidiär Schutzberechtigten. Ja?
Die waren ja vorher schon eigentlich ausgeschlossen, also 5 Jahre außer man arbeitet 5 Stunden die Woche in der Mindestsicherung. Mhm. Und jetzt dürfen die quasi gar nicht mehr.
Genau,
also auch wenn sie arbeiten, haben sie keine Möglichkeit mehr, soziale Unterstützung zu beziehen.
Es geht um regulären Aufenthalt mit...
Ja, ich weiß.
Ja.
Also geht nicht mehr.
Ja, Frage hätte ich da jetzt noch, kommt das Gesetz trotzdem, dass jetzt eine neue Regierung ist und dass diese alles in Gültigkeit
kommt? Ja, na klar.
Das bleibt doch trotzdem.
Das Gesetz ist gültige Geschichte. Die Länder sind verpflichtet, das vor Ablauf der Frist, die hier gesetzt wurde, mit Jahresende in Kraft zu setzen. Jetzt ist es so gemacht, dass nur Vorarlberg und Steiermark, die unmittelbar vor Wahlen stehen, machen es nicht. Oder auch Tirol verzögert das jetzt noch, weil neue Konstituierung oder andere Geschichten. Aber Salzburg ist jetzt vorgeprescht. Also derzeit gibt es dieses Gesetz bereits in Niederösterreich, Oberösterreich und jetzt liegt es in Salzburg zum Beschluss.
Und das würde erst wieder dann, wenn es wieder wer neu aufgreift.
Und völlig neu regelt, ja. Oder der Verfassungsgerichtshof sagt, das ist in wesentlichen Teilen oder in so wesentlichen Teilen verfassungs- und menschenrechtswidrig, dass es zur Gänze aufgehoben werden muss. Ich fürchte, dass er das nicht machen wird. Er wird Teile aufheben, aber mal sehen. Auch das ist eine der Überlegungen, warum ich es für wichtig halte, dass man jetzt die Öffentlichkeit macht, weil diese Verhandlungen laufen. Verfassungsgerichtshof hat die nächste Session im Dezember und wird das Gesetz beurteilen und begutachten. Und auch da gibt es wieder die Möglichkeit, sich einzumischen, sofern es irgendwann gibt. Also wenig Chance, aber diese Chance.
Was sich jetzt in Salzburg auf jeden Fall für alle Personen ändert, die Mindestsicherungsbeziehen, ist, bisher waren 25% der sogenannte Wohnbedarf, über den man die Wohnung zahlen muss. Das wäre sich sowieso geldmäßig in Salzburg nie ausgegangen. Deswegen gibt es eine Kannleistung dazu, die seit 10 Jahren nicht mehr oder seit Einführung des Gesetzes nicht mehr valorisiert worden ist. Das heißt, auch mit der Kannleistung hat man keine Wohnung bekommen. Jetzt war ich möchte jetzt optimistisch sein in Salzburg, irgendwie die Überlegung, wie macht man das, dass die Personen sich wieder die Wohnung leisten können. Deswegen ist dieser Wohnbedarf erhöht worden. Es ist jetzt 60% Lebensunterhalt und 40% für den Wohnbedarf. Das Problem ist nur, wenn die Wohnung günstiger ist zum Beispiel, fällt das Geld weg. Wenn die Wohnung überhaupt nicht vorhanden ist, fällt das Geld auch weg. Das heißt, beispielsweise akut obdachlose Personen kriegen jetzt weniger. Personen, die zum Beispiel über Genossenschaft eine Wohnung gekriegt haben, was noch eine der wenigen Möglichkeiten ist, wie man sich in Salzburg überhaupt eine Wohnung leisten kann, wenn man in der Mindestsicherung ist, kriegen jetzt auch weniger Geld. Das wäre jetzt schon einiges an Einbuße genug.
Das war ganz kurz dabei. Und zu sagen, wenn wir 60% geben für den Lebensunterhalt bei gleichbleibendem Richtsatz, heißt, alle verlieren 15%. Weil es so formuliert ist, dass, wie der Peter schon gesagt hat, auch wenn die Miete günstiger ist, in jedem Fall nur die 60% an zur Auszahlung kommen für Personen, die eben den Lebensunterhalt etwas brauchen. Das heißt, alle verlieren 15%. Der große Spruch trifft ja eh nur Ausländer oder eh nur die, die nicht arbeiten wollen. Stimmt nicht, ist eine Lüge, es trifft nämlich alle.
Die einzige Ausnahme ist, dass der Strom war früher beim Lebensunterhalt, der ist jetzt beim Wohnbedarf. Das heißt, jeder, der Mindestsicherung bezieht und die optimal ausnutzen will, sollte sich einige sehr, also Bitcoin-Mining oder so, das frisst, glaube ich, einiges an Strom, dass man dieses Geld wieder ein bisschen nutzen kann, das man eigentlich, das einem eigentlich zusteht, sonst fällt man eigentlich drumherum. Besonders schlimm wird es dann bei ausgewählten Bezieherinnen, da ist dann die diskriminierende Handschrift wieder zu erkennen, bei fehlenden Deutschkenntnissen, also nicht zumindest Niveau B1, Kürzung um minus 35%. 35% von 885,87 Euro sind 299,40 Euro. Das heißt, da sprechen wir von fast 300 Euro. Also 60 Cent fehlen auf die 300. Und, auch das werden wir auch noch genauer eingehen, auch immer wieder das böse Vorurteil, dass Österreicher und Österreicherinnen ja nur brav ein Kind kriegen würden und alles da ersetzen, aber die bösen, bösen ausländischen Familien, die kriegen eventuell mehr Kinder. Darum hat man sich auch gekümmert, das zweite und das dritte Kind von Mehrkindfamilien bekommen weniger Geld, sind jetzt weniger wert. Auf das gehen wir dann noch genauer ein.
Das Argument war ja, dass gerade Mehrkindfamilien blöd wären, arbeiten zu gehen, weil sie mit der Mindestsicherung mehr kriegen, als man mit einem Billiglohnjob verdienen kann. Und das hat man jetzt nicht geändert, indem man die Niedriglohngeschichte angehoben hat, sondern indem man die Sozialleistungen gedeckelt hat und auch gefordert hat. Ja, das heißt, es geht um Armutsverfestigung, somit Anspielung an das berühmte Buch, wer einmal aus dem Fressnapf, aus dem Blechnapf frisst. Ich glaube, das gilt auch für das Salzburger Sozialunterstützungsgesetz. Es strotzt vor Verschärfungen. Eine dieser ganz besonders obskuren Verschärfungen ist, dass Haushaltsgemeinschaften von vornherein sagen, die Personen, die in einer Haushaltsgemeinschaft leben, bekommen weniger als Alleinstehende. Aber wie wird Haushaltsgemeinschaft definiert? Das ist die Frage. Und da kriegen wir die Antwort auf Anfrage beim Land, bei der Abteilung Sozialplanung und Sozialrecht. Auch Nächtiger, Nächtigerinnen, die in einer Notschlafstelle sind, also nur in der Nacht, in den Nachtstunden dort schlafen können, zählen als Haushaltsgemeinschaft und haben damit weniger Anspruch als andere. Das gilt auch für Leute, die in einem Pensionszimmer leben, die dann beim Zimmer keine eigene Küche und Kochgelegenheit haben, sondern eine Gemeinschaftsküche benutzen müssen. Und das Perfide daran ist, das könnte man jetzt beklagen, beeinspruchen oder sonst was, es gibt aber die Umkehr der Beweislast. Die Beweislast trifft den Bezieher und Antragsteller, die Antragstellerin, die müssen nachweisen, dass sie nicht in einer Bedarfsgemeinschaft, in einer Haushaltsgemeinschaft leben. Aber wenn es in einem Notschlafstück ist, in einem Pensionszimmer unter diesen Vorgaben, nutzt das alles nichts. Und das ist wieder argumentiert damit, insbesondere Personen, die aus der Grundversorgung Asylwerberinnen herauskommen, weil Asylantrag angenommen, können sie Wohnen nicht leisten und ziehen in Wohngemeinschaften. In der Wohngemeinschaft, Bedarfsgemeinschaft, weniger Anspruch. Deutsch können sie auch nicht, noch einmal weniger. Und dann kommen letzten Endes für diese Personen Monatsleistungen von 150 Euro für den Lebensunterhalt für uns. Also das, was die Hattinger Klein großmächtig versprochen hat.
Ich habe ein Foto
noch. Ja, klar. Wir haben das dann auch noch als Rechenbeispiel. Also es ist jetzt, wenn man in einer Haushaltsgemeinschaft lebt, gibt es dann den schönen Paragraphen 10 Absatz 1, dass der monatliche Richtsatz nach dem Nettoausgleichsrichtsatz für alleinstehenden beträgt für in Haushaltsgemeinschaft lebende volljährige Personen pro leistungsberechtigter Person 70%, ab der dritten leistungsberechtigten Person 45%. Ist dann spannend, wenn die Notschlafstelle mal schlecht ausgelastet ist und es an einem Tag 2 Personen sind, am nächsten 4, am nächsten 1, ob es das dann durchrechnen, aber ja. Der Heinz hat schon kurz angesprochen, damit lassen sich jetzt leider recht unschöne Rechenbeispiele anführen. Grundbetrag sind 885,87 Euro für den Lebensunterhalt. Wohnbedarf hat man ja keinen in der Notschlafstelle. Sind wir schon bei 531 Euro. Das heißt, der gesamte Wohnbedarf fällt eigentlich für die Person weg. Dann hat die Person aber noch nur den Anspruch auf 45%, weil sie in einer Haushaltsgemeinschaft lebt. Damit kommen wir dann auf 233,68 Euro pro Monat für das Auslangen. Wenn man B1 in Deutsch oder C1 in Englisch nachweisen kann. Sonst, wie gesagt, fallen nochmal 35% weg und dann kommt man auf die 151,9 Euro. Man kann sicher von 150 Euro im Monat leben, Copyright Hartinger Klein. Wobei das jetzt noch ein bisschen heftiger ist, weil sie hat damals gesagt, wenn die Wohnung bezahlt ist, da gibt es keine Wohnung und das sind die 150 Euro. Ja. Man kann es auch rumschicken, beziehungsweise wir können uns mit Forum Wohnungslosenhilfe.
Wir können uns auf die Homepage.
Ja, genau. Also, wenn wir von Homepage reden, ist für uns selbstverständlich, für alle anderen natürlich nicht. Die ist forumwlh.at. Forumwlh.at, Forum Wohnungslosenhilfe.
Ja, ein besonders schönes Beispiel, wir bezeichnen das als Chancenraub. Minderjährige Mitglieder von Armutshaushalten sind vorgesetzt nicht gleich viel wert. Pro Kind sinkt der Anspruch um jeweils minus 10%. Das ist die neue Fairness. Das heißt, das erste Kind hat einen Anspruch auf 25% des Richtsatzes, das zweite Kind nur mehr 15, das dritte Kind nur mehr 5 von 600, das heißt, das ist ungefähr auf am Satz von 50 Euro. Ist das jetzt richtig?
Mhm.
In etwa. Und?
44,27.
So, genau, danke. Das besonders Lässige daran ist, wenn jetzt zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit 2, 3 Kindern oder 3 Kindern in dem Fall einen Anspruch auf in dem Fall Sozialhilfe anmelden muss, muss sie nachweisen, dass sie den Unterhalt eingeklagt hat. Wenn sie nicht eingeklagt hat, kriegt sie nichts. Wenn sie den Unterhalt einklagt und kriegt aber für das dritte Kind mehr als 50 Euro, wird ihr das als Einkommen angerechnet und vom Richtsatz abgezogen. Zucker. Das lässt sich nicht argumentieren mit Sachlichkeit oder irgendeiner Form von Logik. Es ist nur Schikane und in dem Fall aufgelegter Chancenraub.
Da vielleicht wieder die gute Nachricht, dass man den Unterhalt als Einkommen vom Kind dazu rechnet, ist eventuell verfassungswidrig. Das ist auch ein Teil des Gesetzes, der noch fallen könnte.
Oder mit höherer Wahrscheinlichkeit fehlt aus Sozialrechtsexperten.
Was aber auch noch dazu kommt, wenn ein Einkommen, eine freiwillige Leistung über mehr als 4 Monate bezogen wird, dann wird diese auch als Einkommen gerechnet. Das wird, ja.
Was genau mit freiwilliger Leistung meint?
Es gibt keinen rechtlichen Anspruch darauf.
Also wenn du zum Beispiel von einer Sozialeinrichtung einen Heizkostenzuschuss kriegst, oder wenn ein Kind kostenfrei gestellt wird, weil es integrationsfördernde Maßnahmen ab dem vierten Monat wird das als Einkommen gerechnet und abgezogen.
Okay.
Das geht ein bisschen in die Richtung, Schwarz-Blau hat sich sehr schwer da in sozialen Richtungen, wie Caritas etc. Das kommt da wieder zum Vorschein. Die verteilen ja Smartphones und anderes Zeug gratis und schenken den Leuten oder die werben an, dass sie alle kommen, weil die haben so viel Geld. Also nicht länger als 4 Monate was geben, weil sonst wird es abgezogen.
Wäre auch, wenn die Oma dem Enkel regelmäßig 20 Euro schenkt, über 4 Monate Einkommen. Gut, beim Enkel weiß ich es vielleicht nicht, vielleicht gibt es da irgendeine Ausnahme, aber
das geht.
Die Mutter sollte sie nicht unterstützen.
Auf alle Fälle nicht öffentlich machen.
Ja.
Also wir sind bei den Schikanen, da gibt es mehr, aber das wäre so die, eine der wunderbarsten Geschichten ist auch, wenn eine AMS-Strafe aus welchen Gründen auch immer zu einer Sanktion führt. Das heißt weniger Notstandshilfe oder weniger Arbeitslosengeld, weil eine Vermittlung durch das AMS gescheitert ist oder irgendwas. Unabhängig von den Gründen, unabhängig von Ursachen oder ob das sinnhaft ist, diese Schikane dann der Abzug wird 1:1 übernommen. Was noch dazu kommt, werktätige Bezieherinnen von Sozialhilfe sollten schauen, wie sie über die Runden kommen, weil 13. bis 14. Gehalt geht das Einkommen und wird abgezogen. Für den Vollzug des Gesetzes heißt das, man braucht nicht jährlich einen Bescheid, sondern man muss 5-mal laufen, weil jedes Mal gibt es einen neuen Bescheid. Das heißt, Juli ist die erste Sonderzahlung fällig. Spätestens Ende Juni musst du vor dem Amt stehen und sagen, für den Juli brauche ich den. Dann gibt es einen Einmonatsbescheid und für August brauchst du dann den nächsten. Dasselbe wieder im Dezember. Das heißt, Sozialamtsleiter, jetzt vor kurzem mit dem Sozialamtsleiter von Klagenfurt geredet über die Geschichte, der hat gemeint, er braucht hochgerechnet mindestens 2 zusätzliche Sachbearbeiterinnen, sonst kann er diesen Mehraufwand plus andere Mehraufwände nicht leisten, nicht aufdecken. Also in Kärnten sind sie zum Glück nur ein Stück weiter hinten, da sind sie erst in der Vorbereitung vom neuen Gesetz. Das liegt noch nicht zur Begutachtung vor, aber die ersten Geschichten sind schon da und von daher mache ich die Aussage.
Okay. Da vielleicht auch, wenn es darum geht, dass das eigentlich auch irrsinnige Kosten verursacht, die, mit denen man eigentlich nicht auf Anhieb rechnet. Der Heinrich Schellhorn tut mir ein bisschen leid, weil es eigentlich kritisch gegenüber diesem Gesetz muss in Salzburg aber umsetzen und hat als die Person, die das umsetzen muss, in der SN ganz offiziell gesagt, es wird jetzt höhere Ausgaben geben für die Mindestsicherung, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen werden mehr dafür zahlen müssen, dafür, dass die Leute weniger kriegen, weil die Verwaltung mehr wird und weil, da sind wir dann schon in einem Detail, die Deutschkurse für Leute, die kein BA1 erreicht haben, jetzt dann nicht nur über das AMS finanziert werden, sondern über die Mindestsicherung. Also wir haben ein Gesetz, dass es den Leuten schlechter geht, dass dann alle anderen mehr kostet.
Und wenn du den Deutschkurs nicht machst, gibt es Abzug von 35%. Das nennt man dann Bonus für Fortbildung.
Was zu dem Ganzen noch ein bisschen dazu kommt, ist, dass das Amt auch besser weiß, was gut für uns ist, als wir selber. Es steht jetzt im Gesetz immer wieder drin, dass alles, wenn es wirtschaftlich und sinnvoll ist, als Sachleistungen erbracht werden soll, um Missbrauch zu verhindern und einzuschränken. Das heißt, nicht die Empfängerinnen von Hilfe entscheiden, wie sie das Geld ausgeben, könnten sie ja zum Beispiel irrsinnigerweise für Alkohol ausgeben. Als Mensch, der mit suchtkranken Menschen arbeitet, die kriegen einen entzugsepileptischen Anfall, wenn die von einem Tag zum anderen trinken aufhören. Das kann sie töten, aber na, die sollen sich lieber was zum Essen kaufen.
Ja,
es wird ihnen was zu essen gekauft, stimmt so. Ja. Sehr viel Spielraum für Sachbearbeiterinnen und zwingend ist das Sachleistungsangebot auf jeden Fall für den Wohnbedarf. Das heißt, wenn man eine Wohnung auf freiem Markt kriegt und in der Sozialhilfe ist, dann ist das Erste, was der zukünftige Vermieter oder die Vermieterin von einem erhört, dass man in der Sozialhilfe ist. Also irgendwie Privatsphäre oder so ist damit erledigt.
Und der Stigma-Effekt oder der Effekt, dass bereits derzeit mehr als 30% der Leute, die Anspruch auf bedarfsorientierte Mindestsicherung haben, diesen Anspruch nicht geltend machen, weil sie sich genieren. Das heißt, der Schamfaktor ist unheimlich hoch und mit einem Gesetz wie diesem, ich glaube, der wird verdoppelt. Es strotzt vor Stigmatisierung, es strotzt vor Diskriminierung. Es wird schwieriger, weil du musst beispielsweise 5-mal im Jahr hingehen, um einen Bescheid zu holen und kriegst nicht einen Dauerbescheid und musst dann, was nicht, einmal im Jahr vorbeikommen und die Belege liefern, dass sie nichts geändert hätte. Das heißt Hürden, Schikanen und Entmündigungsaspekte. Und du hast es ein bisschen falsch gesagt, grundsätzlich gilt, dass Sachleistungen zu priorisieren sind. Es ist nur dort, wo es wirtschaftlich sinnvoller ist, und da muss der Sachbearbeiter es belegen, es ist sinnvoller, dem die Kohle zu geben. Bei Wohnen darf er nicht. Das sind nur die Hände gebunden. Ja, das habe ich jetzt aber bereits
gesagt.
Also ich würde sagen, das ist eigentlich nur als Hohn und Verhöhner zu klassifizieren. Dass du erstens den Richtsatz nur kriegst, wenn du den unterhaltssäumigen Vater oder die unterhaltssäumige Mutter anzeigst. Aber wenn sie dann zahlt, wird es abgezogen. Das ist, also mein Verständnis ist da an Grenzen gestoßen. Ich kann da nur mehr sagen, das ist blanker Hohn.
Bei der Entmündigung haben wir schon angesprochen, dieser Paternalismus, diese Bevormundung geht noch ein bisschen weiter. Wir haben schon gesagt, die Sanktionen des AMS werden 1:1 übernommen. Bei Vergehen gegen die Auflagen vom Amt drohen Sanktionen. Das ist jetzt genau geregelt. Erste schriftliche Ermahnung ist, glaube ich, 25% Kürzung. Zweite schriftliche Ermahnung ist mal auf 50, dritte auf 25%. Vierte Ermahnung 0%. Wenn man nicht dauerhaft arbeitswillig ist, sowieso 0%. Dann, es ist wirklich in dem ganzen Konvolut von Schweinereien nur ein Detail, aber das ist ein Detail, das mir nochmal ins Auge gestochen ist, weil es von Absurdität und eigentlich ein bisschen Bösartigkeit nur so strotzt. Als BMS-Bezieherin durfte man noch 4 Wochen Urlaub im Ausland anmelden, wenn man erwerbstätig war und hat die BMS weiterbeziehen dürfen.
Das also darf man auch mit der Sozialhilfe.
Ja, das darf man mit der Sozialhilfe auch noch, aber nur noch 2 Wochen am Stück bitte. Also insgesamt schon 4 Wochen, aber nur 2 Wochen am Stück, dann wieder heim, nächsten BMS, Sozialhilfeantrag und dann vielleicht darf man ein halbes Jahr später nochmal 2 Wochen am Stück. Also die Bevormundung geht wirklich bis ins intimste Privatleben.
Damit sind wir durch. Das war
sind wir durch?
Unsere versammelte Schweinereien-Geschichte.
Es sind leider nicht alle, also wir erheben da keinen Anspruch, jetzt alle vorgestellt zu haben in dieser kurzen Zeit. Es gibt vom Forum Wohnungslosenhilfe noch eine Stellungnahme und man kann sich das Gesetz natürlich auch selber durchlesen. Ab und zu, wenn man nicht eingearbeitet ist, ein bisschen holprig, aber allein die Wahl der Worte, optimale Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes etc. Spricht Bände. Also wenn einem mal langweilig ist und man gerade der Blut oder wenn man irgendwie einen niedrigen Blutdruck hat und das irgendwie ändern will, empfehle ich nur das neue Sozialhilfegesetz zu lesen, danach keine Probleme mehr mit dem Blutdruck.
Ist das auf der Ministeriumsseite?
Ja.
Ministerium des Bundes ist das Sozialhilfegesetz, das Grundsatzgesetz. Mhm. Die Sozialunterstützung ist auf der Landesregierungsseite. Da gibt es die Stellungnahmen zu den Landesgesetzen. Und auf dieser Seite sind, ich glaube, so gefühlte 30 Stellungnahmen, die eingebracht sind.
Aus der vom Land jetzt?
Ja.
Also es ist so, es gibt das Bundesgrundgesetz und die Länder müssten dann auf Basis dessen Gesetze ausformulieren. Deswegen ist bei uns das Salzburger das Wichtige.
Service Salzburg TV, schon bei dem 2. Absatz hervorgehoben.
Scheint mal immer aus, damit uns nichts entgegenstrahlt.
Genau. Also, das steht auch bereits auf der Homepage. Die Einladung zu dieser Veranstaltung am 3.12. und kann man runterladen. Die Sitzung im Walter Feil wird im Haus Francisco stattfinden und da geht es ganz genau um diese Frage, wo lässt das Grundsatzgesetz Spielräume, die die Salzburger nicht nützen. Ist eben auch wieder Wochen vor der Geschichte im Landtag, hat da wieder die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, was passiert denn im Landtag. Und für die Veranstaltung, also die Sitzung des Landtages, plant die Armutskonferenz eine eher aktivistische Aktion. Es werden alle Landtagsabgeordneten empfangen, interviewt zum Thema, sie erhalten ein Geschenk und wenn der Luft drinnen ist, also ein Detail weiß es noch nicht, aber es wird kräftig herum überlegt, was man denn da anstellen kann.
Und da möchte man eben auch immer einladen, dass man sich in irgendeiner Form beteiligt. Das muss jetzt gar nicht groß sein, dass man an der Demonstration teilnimmt, wobei es super ist. Aber auch, dass man es im Bekanntenkreis vielleicht verbreitet, wie schlimm das wirklich werden kann. Vielleicht noch als Argument werden ein paar Leute, ich meine, hier im Soli-Café haben wir das Problem nicht, dass man irgendwer fragt, was geht mich das an. Aber das wird zu einer sozialen Ungleichheit führen, wie es Österreich in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht gekannt hat. Und da gibt es ein schönes Buch, The Spirit Level, dass Ungleichheit in Gesellschaften allen schadet. Na, nun, nicht, sagen wir. Aber gibt auch für Menschen, die vielleicht etwas anders denken, wirtschaftsorientierter, wunderbare Argumente, dass Ungleichheit nicht das ist, was man in einer Gesellschaft in diesem Ausmaß haben will.
Ja, meine Frage hätte ich auch noch, das ist, gibt es, oder kennt sie irgendwen, der layoutmäßig begabt ist? Also die Slides, die ich jetzt gesagt habe, habe ich so ein bisschen unter dem Gesichtspunkt gemacht, jedes dieser Slides könnte eigentlich eine tolle Postkarten sein. Mit entsprechenden Illustrationen oder sonst was. Das überlegt, ob man jetzt vielleicht so kleine Veröffentlichungsgeschichten noch reinstreut. Ich bin im Punkt Zeichnen und Gestaltung leider eine Niete, das ist so die Holper-die-Bolter-Geschichte, aber ich glaube, es ist sichtbar geworden, auch das kann man zuspitzen und aufbereiten.
Am
3.12. ist die Veranstaltung von 9 bis 12. Im Haus Franziskus, Bürgerstraße 47.
Fünf Einladungen habe ich mit.
Die
anderen lassen wir vielleicht für Solikati gleich da.
Die Einladungen stehen auf den Homepages von Solikati auch schon? Oder?
Müssen wir, da habe ich keinen Zutritt. Müssen wir
drin. Facebook-Seiten und Solidarisches Salzburg, die Homepage und Wohnungslosenhilfeforum. Versteht auch die Änderung. Und die Stellungnahme zum Sozialunterstützungsgesetz ist auch schon drauf. Also so ein bisschen das, was wir heute gerade an der Öffentlichkeit haben wir vorab gemacht und die heutige Veranstaltung, das heißt, keinen Tippung.
Danke.
Danke.
Ja, mitmachen.
Für den Algorithmus wird die Zahlung setzen, oder? Für den AMS-Algorithmus.
Über den AMS-Algorithmus wollen wir schauen, dass wir das solidarische Salzburg auch noch auf Veranstaltungen schaffen. Wird die nächste Schweinerei, die uns ins Haus steht, wo wir auch denken, dass das ein Gesetz ist, das massiv das Leben in Österreich verschlechtern wird.
Du sagst immer Gesetz, es ist eine
Entschuldigung.
Das ist der Verwaltungsrat des Arbeitsmarktservices wurde unter Schwarz-Blau geändert in der Zusammenstellung. Das heißt, das Stimmgewicht der Arbeitgeber ist im AMS-Rat deutlich gehoben. Und die haben jetzt die Hälfte ungefähr, so wie in der Sozialversicherung auch. Und die haben in der neuen Zusammensetzung die Einführung des Algorithmus beschlossen und der wird ab 01.01.2020 verbindlich und in allen Heimen des Landesgeschäftsstellen zum Einsatz kommen.
Was ist das
bitte? In Zukunft wird, wenn man zum AMS geht, nicht mehr eine Person beurteilen, ob man geeignet ist für Fortbildungsmaßnahmen, welche Stellen einem angeboten werden, sondern die Person wird grundlegende Daten in den Computer eingeben, Alter, Geschlecht, Ausbildungsgrad, Dauer der letzten Arbeitslosigkeit eventuell. Und der Computer wird dann der Person sagen,
in welche von drei Gruppen man eingeteilt wird. In eine Gruppe mit positiver Perspektive, die haben natürlich Zugang zu allen Förderungs- und anderen Geschichten. Eine mittlere Gruppe, wo man so ein bisschen hin und her tut, und eine untere Gruppe, für die gibt es keine Sonderberatung und keine Vermittlung mehr. Für
die werden jetzt. Da rein selbst aktiv, du musst dann nicht schon
versorgen. Nein, da gibt es vom AMS dann eine eigene Zweigstelle, die sind dann jenseits von der persönlichen Beratung und dort darf es dann sitzen und lesen oder miteinander reden, aber keinen Zugang mehr zu Förderungen, zu Kursen. Und die Schweinerei ist heute publik geworden beim ersten Testlauf mit den Algorithmen sind sie draufgekommen, dass 30.000 Beurteilungen und Einteilungen falsch waren. Das heißt, das System funktioniert nicht einmal.
Das kommt aber
auch
den Grund, warum diese beim Sozialamt damals gesagt hat, was wollen Sie, warum man die Berufsunfähigkeit reinbringt, hat sich länger nichts kann. Also, das ist ja schon beschlossen, oder?
Das ist schon sehr lieb,
aber
das
ist schon
ein Hessen. Ja. Aber verpflichtend ist er erst vergessen.
Genau,
ich bin
mir nicht sicher, ob es ein
Westsalzburg ist,
nicht auch
schon laufen. Ich weiß jetzt nicht im Detail, aber. Also, es ist. Egal wo man hinschaut, Arbeit Plus zum Beispiel hat eine wunderbare Stellungnahme bereits abgegeben zum Zeitpunkt, bevor das durch den Verwaltungsrat gekommen ist. Der Verwaltungsrat hat nichts mehr gegeben und nicht einmal angehört. Aber ich glaube, dass es trotzdem notwendig ist, jetzt noch, und zwar vor dem 01.01. was zu machen. Und von daher haben wir vor, entweder die Judith Büringer nach Salzburg zu holen, um die Inhalte zu erzählen und im Detail zu erklären, was kann denn das oder was könnte man eigentlich damit besser machen. EDV ist ja etwas, vor dem man sich grundlos fürchten muss, nur wenn es falsch eingesetzt wird, dann muss man sich wehren. Aber da sind wir erst am Reden und nächste Woche am Montag wird es die nächste Planungsphase geben. Soweit zum Algorithmus. Und ein drittes Thema haben wir auch noch gehabt, was war das? Das ist immer so.
Naja, die Furcht weiterhin, eine der letzten Perfiditäten der letzten Regierung wäre ja die Abschaffung der Notstandshilfe gewesen. Ja. Glücklicherweise ist Ibiza rechtzeitig dazwischen gekommen, sonst wäre das Sozialsystem jetzt komplett im.
Eine tragende Säule wegfallen.
Ja. Und dann noch die neue Sozialunterstützung in Kombination. Glücklicherweise hat der ehemalige Vizekanzler ja sehr viele Defizite.
Und er wollte Sonne verkaufen, oder?
Ja, jetzt müssen wir schauen, was für eine Regierung wir kriegen. Und ich glaube nicht, dass der Plan bei Türkis gestorben ist. Aber die Frage, ob sie einen Partner kriegen, der das mit ihnen durchsetzt, ist zum Glück noch offen. Ich hoffe zum Beispiel sehr, dass die Grüne Partei da nicht mitgehen würde. Hoffe.
Ja, auf alle Fälle ist das ein Thema, das wir aufgeschoben haben. Das wird dann spätestens Januar, Februar wieder neu aufgelegt werden und überlegt werden. Wenn wir sehen, es gibt eine neue Regierung, es gibt neue Regierungsverhandlungen. Spätestens dann muss also dem Thema wieder was gemacht werden.
Tja, irgendwie bei der dritten Wahl haben wir dann wieder blau wieder in Erwägung und dann
wird es passen. Schwarz-Blau ist leider noch nicht Geschichte, aber.
Ja, ganz
gerne. Ja, fürchte ich auch. Die Kratzen in den Löchern, ja. Ja, wir leben in interessanten Zeiten.
Wie immer, oder?
Wie immer.
Auf jeden Fall.
Es ist nur blöd, dass wir uns nicht irgendwas überlegt haben, wie dann die Stimmung wieder vom...
Ich glaube, das muss man so stehen lassen. Es gibt Widerstand, es ist Zeit zum Widerstand und von daher der Aufruf. Bitte Beteiligung. Noch gibt es so eine kleine, aber Chancen, dort Schweinereien zu besetzen dazu abzuschwächen. So.
Tinnitus.org